Walter Fabi gerade gesagt hat, Einsamkeit im Alter. Eine alte jüdische Mama bekommt von ihren Kindern, die durch ein Start-up-Unternehmen reich und groß geworden sind in Amerika, ein großes Geschenk zu ihrem 80. Geburtstag. Der Große, der Adam, der schenkt ihr ein richtiges, schönes, neues Haus in Maale Adumim, gleich in der Nähe von Jerusalem. Der Mittlere, der schenkt ihr eine richtig große Mercedes-Limousine mit Fahrer. Und der Kleinste, der Moschele, der sagte, wisst ihr noch, wie Mama die Bibel liebt und wie sie immer darin gelesen hat. Nun sind ihre Augen schwach geworden und es geht fast nichts mehr mit Lesen und so. Ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ich schenke ihr einen Papagei und der kann die ganze Bibel auswendig. Und immer wenn sie eine Bibelstelle sagt, dann kann er ihr das wirklich rezitieren. Nach einem Vierteljahr kommt der Dankesbrief der alten Mutter. Adam, mein Großer, das Haus ist zwar schön, aber im Grunde genommen brauche ich nur ein Zimmer. Der Rest muss ständig nur sauber gemacht werden. Aber naja, trotzdem danke. Der Zweite, der Mercedes und mit dem Fahrer, das ist auch schön, aber das Essen bringt mir die Suppenküche von den sächsischen Israel-Freunden. Und ansonsten, der Fahrer ist frech und tut mich also immer unflätig belegen, ist nichts das Richtige für mich. Aber Moschele, mein lieber Moschele, das war toll von dir. Das Hähnchen war köstlich. Also ihr merkt, so ist das mit dem Älterwerden. Ist nicht so einfach und wir sind alle irgendwann mal davon betroffen. Ich selbst bin es auch und ich wollte schon lange in Rente gehen, aber weder mein Vorstand noch meine Frau lassen mich. Und von daher werde ich weiter, solange ich kann, für die sächsischen Israel-Freunde diesen Dienst tun. Ich möchte heute uns etwas sagen zum aktuellen Nahostkonflikt. Denn der ist ja jeden Tag wieder neu in den Zeitungen. Und es gibt einen Psalm, der ist sehr, sehr aussagekräftig über die Jahrhunderte hinweg bis in unsere heutige Zeit. Das ist der Psalm 83. Wer eine Bibel mit hat, der kann den gerne aufschlagen. Ich will am Anfang der Predigt kurz beten. Lieber Herr, heilige uns jetzt in deiner Wahrheit. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir haben ja einen alten sächsischen Israel-Freund, der hat das also mit dem Wort Gottes mal in sehr, sehr schöne Worte formuliert. Das ist Ludwig Nikolaus Graf von Zinzendorf. Der hat mal gesagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und genau das macht den Unterschied. Man muss es tun. Als in Herrnhut 1723 die Brüderunität gegründet wurde von Ludwig Graf Nikolaus von Zinzendorf, da waren die schon 1729 in Jerusalem und haben dort außerhalb der damaligen Altstadt ein erstes Lepra-Hospital im Nahen Osten aufgebaut. Dieses Haus steht heute noch und wir haben Rückübertragungsanspruch beantragt bei der israelischen Regierung, aber das ist noch im Verhandlungsfluss. Wir können nur hoffen, dass wir es vielleicht mal wiederkriegen. Da steht ganz drauf, ganz groß drauf in den riesigen Bogen, Jesus heilt. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und die haben das damals hingekriegt, ohne Google, ohne E-Mail, ohne alles. Im Grunde genommen nur in 6 Jahren waren die in Jerusalem und haben dort eine Arbeit angefangen. Bei uns ist es in einer anderen Art und Weise gewesen. Wir sind gelernte DDR-Bürger und wir hatten es zu DDR-Zeiten relativ schwer, was Israel betraf. Erstens mal hatte die ganze PLO, die war also auf der Seite der Kommunisten, selbstverständlich, die hatten also, Arafat ist in der DDR ein- und ausgegangen, palästinensische Terroristen wurden in der ehemaligen DDR ausgebildet. Und zum Beispiel auch die Attentäter von München, Die wurden also dort auch ausgebildet. Wir können dankbar sein, dass wir in unserer damaligen Jugendarbeit doch ein paar ältere Pfarrer und Diakone hatten, die uns Israel von der Bibel her nahegebracht hatten. Sonst würden wir wahrscheinlich viel oder würden wir heute auch noch ticken wie die meiste EKD und was es sonst noch alles gibt. Wir haben das sehr, sehr schnell begriffen, dass an Israel mehr dran ist. Und das hat uns dann dazu geführt, 1993 mal es mit, das war schon kurz nach der Wende, mit einer Ausstellung zu probieren, wo wir sozusagen unseren christlichen Mitmenschen deutlich machen wollten, dass an der Bibel doch ein bisschen mehr dran ist, als was man sonst so, ja, so langläufig bloß so sieht, sondern dass Gottes Wort ein ganz, ganz wichtiges Einfluss auf unser ganzes Weltgeschehen hat. Und dann haben wir 1993 die Expo Exodus gemacht. Expo Exodus klingt hochtrabend, war es ja natürlich auch, es war ja auch provokant. Wir haben die Stiftshütte, die im Alten Testament der Bibel als das Zelt der Begegnung, das Zelt Gottes uns dargestellt wird, einfach im Original in Chemnitz aufgebaut. Und bei dieser kurzen Ausstellung kamen so knapp 70.000 Besucher innerhalb von 3 Monaten. Und später dann hat sich aus dieser Expo heraus in ganz Sachsen Israel-Gebetskreise entwickelt. Die haben sich also überall getroffen. Es war von Anfang an eine überkonfessionelle Bewegung, weil ihr wisst das ja alle, im Himmel gibt es sowieso keine Konfession und dergleichen mehr. Und das war gut so. Und als der Staat Israel, wo viele auch heute noch sagen, das hat ja mit der Bibel überhaupt nichts zu tun, als der 1998 50 wurde, dann haben wir es mit einer ersten sächsischen Israel-Konferenz probiert, auch in Chemnitz. Und zu dieser Konferenz kamen über 3 Tage auch 6.000 Leute. Nur was macht ein guter Sachse, wenn sich so viele für ein Thema interessieren? Er gründet einen Verein. Und das haben wir dann auch gemacht, nicht wissend, was sich daraus alles noch so entwickelt hat. Es hat sich viel daraus entwickelt. Es begann mit Studienreisen. Und dann wurden wir 2003, 2004 auf diese Sache mit den Handwerkern aufmerksam, oder vielmehr mit den Holocaust-Überlebenden. Wir haben Holocaust-Überlebende in Jerusalem, in den Parks getroffen und auch in anderen Städten und unter vielen, vielen Dingen, weil mal einer zusammengebrochen war und den mussten wir dann nach Hause schaffen und so weiter, haben wir gemerkt, in was für elenden und erbärmlichen Wohnungen diese Leute oftmals hausen. Der Staat Israel hat aufgrund seines großen Verteidigungsbudgets einfach nicht das Geld, um sich um all die zu sorgen. Meistens gibt es nicht allzu viele Verwandte bei solchen Leuten. Und ja, und dann begann das mit dem Handwerkerdienst. Es ging 2004 los mit 8 Leuten und jetzt fahren pro Jahr so in etwa 160, manchmal auch 200 Leute nach Israel und helfen dort. Das war toll. Genauso habe ich gemerkt, dass also auch in Deutschland über die Medien sehr, sehr Schlimmes oftmals berichtet wird über Israel. Und wenn man selber dort ist und redet mit Leuten, redet mit der Armee, redet mit Arabern auch und so, dann merkt man, es wird ein völlig schräges Bild hier übermittelt. Also haben wir mit unserer Zeitschrift begonnen, um einfach versuchen, ein kleines bisschen gegenzusteuern. Und das Dritte war dann eben auch noch, wir haben 2012 vor die Füße gelegt bekommen, wir haben bei uns im Verein einen sagenhaft begabten Mann, der baut Modelle. Und der hat also die ganzen Modelle von der Stiftshütte der Bibel über den Salomonischen Tempel bis zum Herodianischen Tempel hat er in Originalmaßstäben nachgebaut. Und das so fantastisch, dass wir das jetzt in einer Ausstellung haben und dort Schulklassen, Gemeindegruppen etc. viele, viele Leute begrüßen und die kriegen dort einen sehr, sehr guten Intensivkurs Altes Testament. Und das ist also auch eine tolle Arbeit, die da entstanden ist. Wie verhält sich nun die ganze Sache mit Israel? Den ganzen Nahostkonflikt auf einer Zeitschriftenseite zu lösen, das ist sowieso nicht möglich. Es gibt unwahrscheinlich viele dicke Bücher, lange Beurteilungen zur Geschichte. Historiker, Politiker, Journalisten beschreiben, was war, was ist und wie Lösungen aussehen müssten. gelöst worden, der Knoten bisher jedoch nicht. Und so ist eigentlich auch nochmal die Frage, worum geht es denn eigentlich? In dieser ganzen Sache, in unserer Welt mit dem Thema Israel. Und was betrifft uns das als Christen? Wo liegt der Knackpunkt für den Konflikt? Es geht nicht zuerst um Bodenschätze, nicht um Land, nicht um Wasser und auch nicht um Verkehrswege. Manche dieser Fragen wurden ganz passabel geklärt. Und doch gehen die Anfeindungen gegen Israel immer, immer wieder neu los oder weiter. Dieser Kampf begann nicht mit der Befreiung im Sechstagekrieg 1967, nicht mit der Staatsgründung 1948, nicht mit den arabischen Massakern an der jüdischen Bevölkerung in Hebron 1929. Von der Feindschaft gegen Israel lesen wir bereits in der Bibel. Und da sind wir beim Psalm 83. Völker und Staaten rings um Israel kommen zu Wort. Und da steht, Gott schweige doch nicht. Gott bleibt nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht, die in den Zeiten von Edom und Ismael wohnen. Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus. Auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot. Das könnt ihr nachlesen im Psalm 83. Und wenn man die alten Namen auf das heutige überträgt, dann hat man sie alle wieder. Die Libanesen, die Syrer, die Iraker, die Saudi-Arabier, die Jordanier und alle, die stecken alle genau in diesen Völkernamen des alten Israel drin. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht. Das Ansinnen, Israel ganz von der Landkarte zu tilgen, ist demnach viel, viel älter als die aktuellen Hasstriaden aus dem Munde des Irans, Syriens, der Hamas und so viel anderer. Eine sogenannte Endlösung der Judenfrage steht schon seit Jahrhunderten auf dem Plan der Feinde Israels. Und Deutschland war ja da nicht ganz unbeteiligt dabei. Wobei der Psalmschreiber deutlich macht, es geht in erster Linie nicht um das Volk, sondern um den Gott Israels, unseren Vater. Wir glauben an den Vater Jesu Christi, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott schweige doch nicht, Gott bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die sich bei dir bergen. Der Kampf gegen Israel zielt eigentlich auf Israels Gott. Und weil man den unsichtbaren Gott nicht direkt bekämpfen und schlagen kann, schlägt man sein Volk. Auch wenn das heutige Volk zu 80% sicherlich noch gar nichts von seinem Gott wissen will. Es sind ja immerhin seit 1948 Juden aus ungefähr 160 Ländern nach Israel eingewandert. Dieses Gemengelage zu einem Volk erstmal zu formen, das findet gerade so statt. Man kann es also so auf den Punkt bringen, der Knoten im Nahostkonflikt ist die Gottesfrage. Die Frage, wer ist Gott? Diese Frage will der Gott der Bibel klären. In Jesaja 43 wird diese Szene beschrieben. Da steht, alle Heiden sollen zusammenkommen und die Völker sich versammeln. Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und uns hören lasse, was früher geweissagt wurde? Sie sollen ihre Zeugen aufstehen und beweisen, so wird man es hören und sagen, es ist die Wahrheit. Die Völker der Erde sollen kommen, Zeugen für ihre Ideologien und Religionen mitbringen, Und diese Zeugen sollen erklären, was früher gewesen ist und geweissagt wurde. Sie sollen beweisen, was sie immer wieder sagen. Der Gott Israels ist nicht Gott. Sie sollen heute sagen, was morgen sein wird. Wer zuverlässig die Zukunft ansagen kann, kann sie beherrschen und ist Herr der Geschichte. Die Völker sollen ihre Wahrheiten zu Gehör bringen. Ist der Beweis erbracht, wird man sagen, es ist die Wahrheit. So denken die Völker. Und so wird es in Jesaja beschrieben. Der Gott Israels hat nur einen einzigen Zeugen in dieser Welt. Und darum spricht er zu Israel: Ihr seid mein Zeuge, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, und so wird auch keiner nach mir sein. Ich bin der Herr, und außer mir ist kein Heiland. Die Völker sollen ihre Zeugen aufstellen, und der Zeuge Gottes ist einfach nur Israel. In Jesaja 44, ein Kapitel weiter, wird das Ganze nochmal bekräftigt. Gott wiederholt seinen Anspruch, dass er nur Gott ist. Gegenüber den toten Götzen ist er der lebendige Gott. Ich predige gern diesen lebendigen Gott, denn genau das erleben wir tagtäglich, wenn wir in Israel sind, dort vor Ort. Er redet und handelt, er rettet und segnet, bringt in Ordnung und verwirft. Es ist einfach fantastisch mit anzusehen, wie so etwas wächst über die Jahre. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkündige es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts nütze? Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden. Die Meister sind auch nur Menschen. Wenn sie sich auch alle zusammentreten, sollen sie dennoch erschrecken und zu Schanden werden. So steht es in Jesaja 44. Dieses Bibelwort habe ich zu DDR-Zeiten so gerne gelesen und auch gerne darüber gepredigt. Es ist ein wunderbares Wort mit Zusage. Siehe, alle ihre Genossen werden zu Schanden werden. Und das ist genau 1989 dann auch passiert. Es ging buchstäblich in Erfüllung. Dafür sind wir Zeugen. Und zurück zu dieser Grundaussage bei Jesaja: Israel ist und bleibt der Zeuge Gottes, der eine Zeuge. Israel war von Anfang an von Gott auch so gedacht, dass es für uns alle, auch für uns als Christen, die wir dann viel, viel später nach Jesus, als Jesus über diese Erde gegangen ist, eingefropft worden sind in dieses Volk. Ihr müsst immer wieder mal Römer 9 bis 11 lesen. Da wird das sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Und wir machen das nun schon 20 Jahre in unserem Handwerkerdienst. Jede Gruppe nimmt Römer 9 bis 11 als Morgenandachten. Und diese Erkenntnisse, die da gewonnen wurden, von den Einzelnen durchs Bibellesen am Morgen, die haben wir aufgeschrieben. Und es ist fantastisch, was da für Erkenntnisse zusammenkommen. Aber sie gipfeln immer wieder in dieser einen Aussage: Israel ist für uns das Demonstrationsvolk Gottes. So wie Israel mit seinem Gott umgegangen ist und die Reaktionen Gottes darauf, so sehen wir das auch bei uns Christen. Und da ist es auf einmal vorbei mit Heuchelei und alles. Da ist auf einmal nur noch Wahrhaftigkeit gefragt. Ein wirklich guter Schüler, das ist wenn wir das wirklich begreifen, dass Israel in unserer heutigen Zeit auch das Demonstrationsvolk Gottes für uns ist und bleibt. Pulverfass Nahost, worum geht es? Warum ist dieser Konflikt nicht lösbar? Ansätze gibt es ja viele. Da muss die UNO etwas machen, sagen ja viele. Tja, wenn man das so mit der UNO so sieht, auch die letzten Dinge, die da hier in unserem Land passiert sind, als die FDP einen Antrag einbrachte, dass doch, weil die Frau Merkel gesagt hat, vor der Knesset in Israel, Deutschland steht in Staatsräson zu Israel, hat sich die FDP, die ja nun nicht in der Regierung gerade ist, doch getraut, einen Antrag einzudringen, und dann soll man das also auch in der Welt mal beweisen, dass wir zu Staatsräson stehen und soll in der UNO nicht immer gegen Israel abstimmen. Aber was hat man gemacht? Man hat diesen Antrag von der FDP einfach abgewürgt. Wir haben hinterher mit Abgeordneten gesprochen und die haben gesagt, wir sind doch nicht zum Stöckchen springen für die FDP da. Da ist mir wieder deutlich geworden, wie verfinstert das Gemüt dieser Leute schon ist. Die können nicht mehr klar denken. Hier geht es nicht um Stöckchen springen, hier geht es um Bekennen vor dieser Welt. Und Gott hat das schon selber in seinem Wort gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, so hat es Jesus gesagt. Und wir verkünden als große Heuchelei Staatsräson und sind dann nicht mal in der Lage, so eine Abstimmung zugunsten Israels durchzuführen. Dann heißt immer, man muss den Palästinensern doch mehr Hilfe bringen. Es gab vor einiger Zeit eine Dokumentation auf Fox, die wurde nicht gezeigt, zumindest nicht in der vollen Länge. Dann hat es die Bild-Zeitung aufgenommen, dann ging es hin und her und her und hin. Da wurde deutlich gemacht, was mit den ganzen Fördergeldern und Steuergeldern, die aus der EU nach Israel gehen, eigentlich gemacht wird. Ist ein weites Thema, also man könnte praktisch über jeden Punkt, den ich jetzt sage, einen eigenen Abend halten, mal mit den ganzen Fakten und alles, was dahinter steckt. Man muss doch die Menschen dort mehr unterstützen, die besetzten Gebiete räumen. Es sind keine besetzten Gebiete. Als nämlich 1967 dieser Sechstagekrieg war, hat ja Israel hinterher sofort angeboten, das wieder zurückzugeben an Jordanien. Der damalige König, der wollte das nicht haben, der war heilfroh, dass er die sogenannte Westbank, eigentlich das biblische Kernland Judäa und Samaria, los war. Das darf man mal nicht vergessen. Es müsste mehr Geld in die Region fließen. Auch das ist eine pure Lüge. Deutschland gibt zig Millionen jedes Jahr alleine zur Instandhaltung der Wasseranlagen in der sogenannten Westbank. Aber dieses Geld kommt nie an der richtigen Stelle an. Im Gegenteil, es wird im Prinzip all die Selbstmordattentäter und Attentäter, deren Familien werden alimentiert mit diesen europäischen Steuergeldern. So sieht es in Wahrheit aus. Doch Geld löst den Konflikt sowieso nicht. Teilungspläne liegen jede Menge auf dem Tisch. Aber hier vergisst man ganz, dass man Israel schon seit 1917, seit der Balfour-Erklärung, immer wieder geteilt hat. Damals sah es noch so aus, dass man das ganze Land Israel in einen jüdischen Staat machen wollte. Dann kam 1919 Churchill mit einem Lineal auf dem Schreibtisch, haben die schön ihre Linien gezogen. Da ist Syrien entstanden, da ist Transjordanien entstanden und. Und dann blieb bloß noch ein ganz kleines Gebiet Israel oder was mal Israel werden sollte übrig. Und 1948 oder 1947, als die UNO wieder abgestimmt hat, hat man dieses kleine Gebiet, was nur noch 25% vom ursprünglichen gewesen ist, nochmal geteilt. Und das waren dann bloß noch 12%. Und diese 12%, das ist der heutige Staat Israel. So sieht es aus. Das sind die historischen Wahrheiten, aber die werden in unseren Medien einfach nicht mehr rübergebracht. So ist das. Darum geht es am Ende auch gar nicht um Israel, sondern es geht letztlich immer um die Existenz des Zeugen Israels. Wenn dieser Zeuge ausgelöscht wird, der für die Wahrheit Gottes in dieser Welt zeugt, dann wird im Grunde genommen alles ausgelöscht. Dann wäre der Gott Israels ein lächerlicher Gott. eigentlich ein Lügner. Denn an diesen einen Volk hat Gott seinen Namen nun mal festgemacht. Dort lesen wir in den Psalmen, das Völkermeer braust und wütet. Erst recht, seit es den Staat mit dem Namen Israel gibt. Dieses Zeugnis des Handelns, der Liebe und der Treue des lebendigen Gottes auszurotten, das wäre das Größte in den Augen der Feinde Israels. Was heute Antisemitismus heißt, oft ist es Israel-Kritik verpackt mit einem Hass auf diesen Zeugen Gottes, weil er der Zeuge ist. Und weil der unsichtbare Gott nicht geschlagen werden kann, wird eben sein Bodenpersonal geschlagen. Das gilt übrigens für uns Christen auch so, die mit Israel verbunden sind, zur Zeugenschaft für Gottes Wahrheit berufen sind, die eingepfropft sind in die Verheißungen und den Auftrag und die Aufgabe Israels. Die Gemeinde der Christen gibt es auch. Es gibt die größte Christenverfolgung, die es je gegeben hat derzeit in dieser Welt. Und so sind auch wir, wie Israel und mit Israel, der Zeuge für die Wahrheit und Wirklichkeit Gottes. Allen Menschen und Völkern im Nahen Osten ist Ruhe zu wünschen und ein geordnetes Miteinander. Und die Aufgabe bleibt, den Konflikt zu entspannen, ihn endgültig in Frieden aufzulösen, wird die Aufgabe des wiederkommenden Messias sein. Und bis dahin muss sich Israel auf die Zusage Gottes verlassen. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Vorher heißt es, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die Rechte meiner Hand und meiner Gerechtigkeit. Siehe, zu Spott und zu Schanden sollen werden alle, die dich hassen. Sie sollen werden wie nichts, und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen fragst, wirst du sie nicht finden. Die mit dir hadern sollen, werden wie nichts, und die wider dich streiten sollen, ein Ende haben. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Gott hat diesen einzigen Zeugen Israels. Er wird Israel schützen und bewahren um seines Namens willen. Das können wir sehen, denn wir sind wirklich Zeitzeugen. Zum Schluss, ich habe mich oft gefragt, warum das alles in so unwahrscheinlich großem Leid geschehen muss. Was die Juden in den letzten 2000 Jahren unter dem Christentum gelitten haben, das füllt unwahrscheinliche Bibliotheken. Und es hat gegipfelt zum Beispiel im Holocaust. Aber es geht auch wieder zurück auf eines jeden von uns ganz persönlichen Lebens. Auch bei uns ist immer wieder die Frage da, ja Gott, warum? Warum muss ich so leiden? Der Krebs oder die Beziehungskrise und vieles andere mehr, das spielt ja alles in diesem großen Thema Israel sehr zusammen. Und in vielen, vielen Entwicklungen ist das mir sehr deutlich geworden. Leiden, auch das Leiden Israels, hat die Macht, das Leben aus der Ebene des Abstrakten, aus der reinen Theorie herauszuholen und es geradezu schmerzhaft konkret zu machen. Da helfen dann nicht mehr die Predigten von Kanzelrednern und Heilungsevangelisten. Menschen, die im Leiden gefangen sind, denen kann sowas schlecht helfen. Auch die Theologie hilft da nicht mehr. Seminare an Unis und Bibelschulen schenken denjenigen, die in Kummer und Schmerz in ganz konkreten Situationen sind, weder Hoffnung noch Trost machen. Im Leiden erkennen wir aber, dass wir uns im Glauben nicht mit theoretischen Vorstellungen auseinandersetzen, sondern dass sich jemand mit uns auseinandersetzt, eine liebevolle Person, die wir gut kennen und den wir Herr unseres Lebens vielleicht nennen, Jesus Christus. Zu anderen Zeiten, wenn das Leben rosig aussieht, kommen wir vielleicht damit durch, nur einfach etwas über ihn zu wissen, damit ihm nachzueifern, ihn zu zitieren oder ab und zu in den Gottesdienst zu gehen. Doch erst in der Gemeinschaft des Leidens werden wir wirklich ihn kennenlernen. Hier identifizieren wir uns mit ihm am Punkt seiner tiefsten Demütigung. Das Symbol seines größten Leidens wird unser Berührungspunkt mit dem Herrn des Universums. Niemand verlangt von dir, dass du dich für Leid und Schmerz, Demütigung in deinem Leben um Christi willen entscheiden musst. Alles, was du tun musst, ist, dich für den Willen Gottes zu entscheiden, wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn du das tust, wirst du in die Gemeinschaft seines Leidens aufgenommen. Und diese Gemeinschaft ist eine sehr, sehr enge und große, große Nähe. Und eine größere Nähe zu Gott, die gibt es nicht. Und die wünsche ich uns allen immer wieder neu. Amen.